Liebe Wahlgemeinde, mutig, stark, beherzt, das wollen wir alle gerne sein. Und in diesen Tagen sind erfahrungsgemäß auch wieder viele unterwegs, die eine entsprechende Haltung fordern. Doch wie das so ist bei Haltungen, man fragt sich ja unweigerlich, was motiviert diese Haltung? Was gibt dieser Person Halt, die so spricht? Könnte ja auch das Pfeifen im Walde sein, das nicht weiß, was da im Dunkeln eigentlich lauert. Ist es vielleicht eigentlich ein ratloses Posen, ein so tun als ob, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, wo es lang geht? Mir ist in diesem Zusammenhang eine skurrile Beerdigung vor 10 Jahren in Erinnerung, wo ausgerechnet der Bruder des Verstorbenen einen guten Teil des Trauerzuges in den Wald und damit in die falsche Richtung geführt hat. Und er tat das durchaus mit Werbe. Da geht's lang. An seinen Gesten, an seinem Nachdruck hat's nicht gelegen. Dennoch war er dafür verantwortlich, dass man mutig in die falsche Richtung lief, stark vom Wege abkam und dann, als man endlich 30 Minuten später dann doch am Friedhof ankam, beherzt zugeben musste, dumm gelaufen. Die Beisetzung haben wir leider verpasst. Was ich damit sagen möchte, Haltung alleine hilft nicht. Es braucht innere und äußere Gegebenheiten, die diesen Mut auch legitimieren. Von den äußeren Umständen haben wir eben im Interview ja ein bisschen mitbekommen. Um Sicherheit zu gewährleisten, haben es sich Männer und Frauen in der Polizei zur Aufgabe gemacht, dem Bösen zu wehren. Das ist mutig, das ist stark. Sie achten darauf, dass unsere Eigentums-, unsere Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben und sanktionieren es im Auftrag des Staates, wenn diese Rechte verletzt werden. Und man mag das beklagen, dass manche Dinge sich mit gutem Willen und Gebet und Stuhlkreisen nicht lösen lassen. Ah, sorry, das gehört nun auch einmal zur Wirklichkeit unserer gefallenen Welt dazu. Der Kampf gegen das Böse ist uns bis zu Jesu Wiederkehr angesagt. Er wird es endgültig besiegen, nicht wir. Daran werden wir auch mit Bildungsprogrammen, nicht mit Bewusstseinsrevolutionen, nicht mit Umverteilungsstrategien grundsätzlich etwas ändern können. Das Böse wird bleiben und die Polizei behält somit bei allen Gefahren immerhin einen absolut krisensicheren Job. Das Böse gibt's immer. Wenn es um Haltung geht, braucht es allerdings auch eine innere Struktur, die uns hält, die diese Haltung erst möglich macht. Und deshalb frage ich heute, was ist das, das uns mutig und beherzt und stark macht? Na klar, um all das sein zu können, brauche ich erstmal die entsprechende Sicherheit. Dass ich nämlich darauf vertraue, dass da irgendwie eine Ordnung ist, die verhindert, dass auf einmal das Chaos über mich hineinbrechen kann. Nicht, dass ganz vordergründig, dass ich im Zweifelsfall 110 wählen kann und weiß, da ist jemand am anderen Ende der Leitung, der ein paar wehrhafte Leute vorbeischickt, statt zu sagen, you're on your own, bro. Du bist jetzt auf dich allein gestellt, viel Glück dabei. Und das ist im Letzten das Vertrauen, dass da eine Instanz über aller, ja letztlich immer auch begrenzten menschlichen, auch staatlichen Autorität ist, der ich nicht egal bin, die deshalb ihre schützende Hand über mich hält. Das gibt dann Gelassenheit, das gibt innere Sicherheit. Mein inneres Bild zu diesem Thema ist ein, ich glaube, 6- oder 7-geschossiges Medienhaus, das mein Vater in meiner Kindheit als Geschäftsführer geleitet hat, als ich so im Grundschulalter war. Und nach der Schule kam ich so manchmal dorthin, weil wir hinterher noch irgendwie gemeinsam was vorhatten, Unternehmungen vorhatten. Dann taperte ich so als laufender Meter am Portier vorbei in dieses aus meiner Sicht gigantische Hochhaus hoppelte dann so die Treppen hoch in den obersten Stock, wo ich dann an den Sekretärinnen vorbei, eine davon hatte immer tolle Süßigkeiten für mich bereit, dann zum Büro meines Vaters wanderte. Manchmal machte ich auch noch einen Umweg und besuchte den netten Onkel im Aufnahmestudio. Der gab mir dann alte Spulen, nicht, in die ich mich dann so einwickeln konnte. Das Haus war mein Spielplatz. Alle kannten mich und waren nett. Hatten vielleicht auch keine Wahl, ich weiß es nicht. Und ich fühlte mich mutig, stark und beherzt, denn Papa war im Zweifelsfall der Chef. Soweit so gut. Wir wissen alle, im Leben liegen die Dinge vordergründig oft leider nicht so offensichtlich. Und dazu habe ich uns heute eine heiße Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Und ich bin sicher, der eine oder andere kennt sie auch. Ich lese aus Daniel 3. Sie werden merken, vielfältige Wiederholungen, das ist persischer Kanzleistil. Hat man auch nicht alle Tage. Der babylonische König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und in der Ebene von Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Anschließend bestellte Nebukadnezar die Satrapen, Präfekten, Statthalter seines Reiches ein, dazu die Ratgeber, Schatzmeister und Richter, die Befehlshaber der Polizei und alle anderen hohen Beamten. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er hatte aufstellen lassen. Sobald sie alle gekommen waren, sich vor dem Standbild aufgestellt hatten, rief ein Herold mit lauter Stimme: Folgender Befehl gilt allen hier versammelten Völkern, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern der Leiern und Lauten des Orchesters und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als nun die Instrumente ertönten, warfen sich die Menschen aus all den Völkern, Nationen und Sprachen vor dem goldenen Standbild nieder, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, und beteten es an. Diese Gelegenheit nutzten einige chaldäische, also aus Babylon stammende Männer, und verklagten die Juden. Sie kamen zu Nebukadnezar und sagten: Der König lebe ewig. Du König hast einen Erlass veröffentlicht, dass jeder, der den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern und so weiter hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun gibt es hier einige jüdische Männer, denen du Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer schenken dir keine Beachtung, sie dienen deinen Göttern nicht und werfen sich auch nicht vor deinem goldenen Standbild nieder. Da wurde Nebukadnezar ärgerlich und befahl wütend, Schadrach, Meschach und Abednego herbeizubringen. Und als sie ihm vorgeführt wurden, fuhr er sie an: Ist das wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist und euch nicht vor meinem goldenen Standbild niederwerft? Ihr habt noch eine Gelegenheit, wenn ihr jetzt noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen 7-mal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er den stärksten Männern in seinem Heer, die 3 zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Sofort wurden sie in ihrer Kleidung, ihren Hosen, Mänteln und Mützen gefesselt und in den glühenden Ofen geworfen. Und weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, wurden die Männer, die die 3 hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meschach und Abednego aber fielen gefesselt ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezar. Er fuhr auf und sagte zu seinen Ratgebern: Haben wir nicht 3 Männer gefesselt ins Feuer geworfen? Ja, gewiss, König, erwiderten sie. Warum sehe ich dann aber 4 Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind alle unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Feuer. Die Satrapen und die Präfekten, die Statthalter und die Ratgeber des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer diesen Männern nichts hatte anhaben können. Ihr Haar war nicht versengt, ihre Kleidung unversehrt, nicht einmal Brandgeruch konnte man an ihnen wahrnehmen. Da rief Nebukadnezar aus: Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat seinen Engel geschickt, um diese Männer zu retten, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl des Königs widersetzten. Sie haben ihr Leben gewagt, damit sie außer ihrem Gott keinen anderen verehren oder anbeten müssen. Darum ergeht folgender Erlass an alle Völker, Nationen und Sprachen: Jeder, der etwas Verächtliches über den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, dessen Haus wird zu einem Schutthaufen gemacht und er selbst wird in Stücke gehauen werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf solch eine Weise retten kann. Dann gab der König den drei Männern sehr hohe Ehrenstellungen in der Provinz Babylon. Ich hatte von einer heißen Geschichte gesprochen. Heiß ist sie nicht nur wegen des heißen Ofens, sondern heiß ist sie vor allem, weil dort das geschieht, was auch in unserer Welt alle Nase lang geschieht. Es gibt einen ständigen Widerstreit um die Frage, wer ist eigentlich der rechte Gott? Wer steht in der menschlichen Hierarchie ganz oben? Welche Wahrheit, welche Narrative sind es, denen wir folgen? Welchen Werten? Wem oder was räumen wir uneingeschränkte Macht über unser Leben ein? Bei Nebukadnezar geschieht das ganz gegenständlich. Der hat eine 30 Meter hohe Götterstatue aufgerichtet. Entspricht von der Größe übrigens ziemlich genau dieser berühmten Jesus-Statue in Rio de Janeiro, da auf dem Zuckerhut. Und er verfügte: Wenn die Musik spielt, dann wisst ihr, hier spielt die Musik. Dann erwarte ich eure ungeteilte Zustimmung dazu. Und wer nicht mitzieht, dem mache ich die Hölle heiß. So läuft's Business. Und da sind nun drei Regierungsbeamte, die ziehen hier nicht mit. Man kann denen zwar sonst, was die Qualität ihrer Arbeit angeht, nichts Negatives vorwerfen. Gute Arbeit, moralisch integer, nichts nachzuweisen. Nur eins: Sie beten diesen babylonischen Gottkönig Nebukadnezar nicht an. Ihr Herz gehört jetzt jemand anderem, dem Gott Israel, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wie gesagt, ihr Handeln ist untadelig, aber das reicht dem König nicht. Er will Anbetung. Das teilt Nebukadnezar mit allen totalitären Ideologien. Der äußere Gehorsam des Staatsbürgers reicht nicht. Man zielt auf die Innenwelt. Bekenne, dass du denkst und fühlst, so wie wir. Und da sagen die drei Jungs, Schadrach, Meschach und Abednego, wir haben den Namen jetzt ja 47 Mal gehört: Nein, bis hierhin und nicht weiter. Das, was uns hält, der Gott, der uns seit Jugend auf bewahrt, den lassen wir nicht fahren, den verraten wir nicht. Und sie tun das, weil sie offensichtlich mit diesem Gott bereits eine Erfahrung gemacht haben, die stärker wiegt als die Gewaltandrohung dieses Königs. Sie vertrauen ihrem Gott so sehr, dass sie sogar an ihm festhalten, sollte er sie nicht retten. Das fand ich bemerkenswert. Sie wissen sich so oder so in seiner Hand. Das ist also kein funktionaler Zugang zu Gott in dem Sinne, dass man glaubt, wenn Gott einem hilft oder meine Wünsche erfüllt, wenn er also nützlich ist, naja, dann glaube ich auch an ihn. Sondern das Vertrauen zu Gott ist da aufgrund vorhandener Erfahrung mit ihm. Den dreien ist es einerlei, ob jetzt noch eine weitere Rettungserfahrung dazukommt. Sie lieben ihren Gott um seiner selbst willen. Nicht weil oder falls er ihnen sozusagen als Lebensversicherung dient, sondern weil sie wissen, wir sind in seiner Hand gehalten, komme, was wolle. Und sei es ein totalitärer und brutaler König, eine Supermacht, der scheinbar niemand Einhalt gebieten kann. Das ist Haltung. Wer eine solche Gotteserfahrung im Hintergrund hat, der lebt sicher. Das macht mutig und stark. Das ermöglicht beherzte Rede. Komm, wirf uns in den Ofen. Nichts, kein Ort, keine Gewalterfahrung kann uns trennen von der Liebe Gottes. Warum? Weil im Ofen aus den drei von der Tankstelle die vier Musketiere werden. Da ist noch einer, der aussieht wie ein Gottessohn. Die Menschen zur Zeit Daniels konnten das ja nicht einordnen. Wir schon. Gott ist da und hält sie. Das ist eine Haltung, die nicht durch Appelle erzeugt wird. Es ist vielmehr eine Haltung, die daraus resultiert, dass die Männer im Glauben gehalten werden. In der Krise erweist sich Glaube als das Gehaltenwerden durch eine fremde Kraft, die von außerhalb unserer wirkt und uns hält. Überraschend. Das ist keine Seelenkraft, keine psychologische Resilienz, keine menschliche Fähigkeit. Und ich finde es immer, ehrlich gesagt, ein bisschen affig, wenn Menschen von ihrem Glauben wie von so einem Muskel sprechen, ja, den sie entsprechend trainiert haben angeblich, um dann mit so einem merkwürdigen Zungenschlag zu verkünden, dass sie sich für Gott entschieden haben, als ob sie gerade einer alten Dame über die Straße geholfen hätten. Dann denke ich immer, nee, das war umgekehrt. Er hat sich für dich entschieden. Er hält dich, nicht du dich selbst. Und das unterscheidet auch den Glauben von Ideologien. Man kann sich ja allerlei krauses Zeug zusammendenken und sich in seiner Wirklichkeitsverweigerung auch prima einrichten. Man fühlt sich vielleicht sogar sehr klug dabei, was man angeblich alles weiß oder erkannt hat. Aber irgendwann schlägt die Wirklichkeit halt zurück und dann bricht die Haltung, diese Art von Haltung, zusammen. Sie fällt dann quasi aus der Zeit. Im Glauben dagegen merkst du, ich bin ja gehalten. Aber plötzlich ist da dieser unverhoffte Halt. Ich denke, ich falle. Nee, ich werde gehalten. Da gibt mir etwas Kraft. Und das bin nicht ich. Das ist die überraschende Erfahrung. Und das spüre ich dann deutlich. Ja, und Nebukadnezar, der sieht die drei Männer im Feuerofen so sicher und bewahrt, wie das Amen in der Kirche, und scheint beeindruckt. Ihr Diener des höchsten Gottes kommt heraus, sagt er. Und er verbietet in seinem Reich die Zurücksetzung und Schmähung des Gottes Israels. Und zugleich zeigt er sich beeindruckt von der Loyalität der jüdischen Beamten gegenüber ihrem Gott. Und er bekennt sogar, dass es keinen anderen Gott gibt, der auf solch eine Weise retten kann. Aber, habe ich mich gefragt, folgt er ihm auch selbst nach? Wie ist da seine Haltung? Mir scheint, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, er bleibt trotzdem bei seinen babylonischen Göttern und überdenkt auch nicht seinen überdimensionalen Bilderkult. Der geht ja weiter. Irgendwie schafft es die innere Betroffenheit durch die Gottesbegegnung nicht zu einer Änderung seiner äußeren Haltung und den entsprechenden Änderungen in seinem Staatsapparat. Babylon bleibt seiner Götterwelt verpflichtet. Nebukadnezar ist sich seiner Erfahrung offenbar nicht sicher. Bei aller Macht ist er nicht wirklich mutig, nicht stark und nicht beherzt. Er bleibt ein Zauderer. Ihm fehlt diese innerste Sicherheit. In unserer Zeit scheinen die Dinge eher umgekehrt gelagert. Es gibt viele äußere, sehr ostentative Haltung ohne innere Unterfütterung. Also, ich nenne das mal Haltungsfolklore mit viel Zeichensätzen, aber leider wenig Substanz. Da führt man die Prozession unter viel Gehampel und großen Gesten auch gern mal in den Wald. Die drei Jungs mit den unaussprechlichen Namen, die sind dagegen im wahrsten Sinne des Wortes feuerfest. Sie gehen für ihren Gott sprichwörtlich durchs Feuer, weil sie wissen, dass er es für sie tat. Ich dachte, umso mehr könnten wir das eigentlich tun. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, hat Jesus ja mal gesagt. Für Daniel, Geschichte kennen Sie auch, hat er den Löwen das Maul zugehalten. Für die drei Männer im Feuerofen die Flammen abgehalten. Und für uns blockte er auf Golgatha die Folgen der Sünde ab und hielt dem Satan das Maul zu, damit er uns nicht verklagen kann. Wenn uns das nicht Sicherheit gibt und zugleich mutig, stark und beherzt macht. Diese Sicherheit bezeugt die Gemeinde übrigens seit jeher mit einem bestimmten Codewort. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sie sagt, das ist gewisslich wahr, beziehungsweise das ist sicher. Und weil Jesus Aramäisch sprach, sagen wir das dann auch in seiner Muttersprache. Da heißt es dann als Antwort auf Gebete und Predigten schlicht Amen. Und darum jetzt am Ende ende ich auch mit der Frage Amen? Amen.